In der Zeit, als Jesus auf unserer Erde war, hat er immer verschiedene Diskussionen mit unterschiedlichen Gruppen gehabt. Da gab es zum Beispiel die mehr politische Gruppierung der Sadduzäer oder die religiöse Partei der Pharisäer. Dazu kamen noch die Schriftgelehrten, die es in beiden Gruppen, Pharisäer wie Sadduzäer, gab. Und besonders scharf haben oft die Pharisäer Jesus angegangen. Und Jesus musste sich immer wieder wehren und Behauptungen, die sie über ihn aufstellten, sich dagegen zur Wehr setzen. Wenn wir uns so überlegen, was für ein Bild haben wir von den Pharisäern, dann werden wir ganz schnell sagen, ja, das ist so, das sind so Leute, die total selbstgerecht, unreflektiert sind, die beharren auf ihrer falschen Theologie, obwohl sie genau wissen, dass es falsch ist, und die sind total gesetzlich. Die sind selbstgerecht, keine Gnade, keine Barmherzigkeit. Und wenn wir dann fragen, wie sind die und wie sind wir, dann sagen wir ganz schnell, also so wie die Pharisäer sind, bin ich nie im Leben. Ich bin nicht so. Ich bin gut reformatorisch. Luther hat mich geprägt. Ich weiß allein aus Gnade und weiß genau, dass ich da die Rechtfertigung verstanden habe und das ist alles gut. Ich möchte mal so die provokante Frage stellen, unterscheiden wir Christen uns wirklich so stark von den Pharisäern, wie wir das immer meinen? Ist das so? Oder steckt nicht vielleicht in jedem von uns so ein Stückchen so ein Pharisäer drin oder eine Pharisäerin? Und es ist ganz wichtig, dass wir uns mal darauf einlassen, nicht auf unserer Meinung zu beharren, nö, ich bin kein Pharisäer, sondern uns mal darauf einlassen und erstmal schauen, was sagt Jesus denn eigentlich wirklich über die Pharisäer? Wie hat er über sie gedacht? Und das ist ganz spannend, wenn wir mal diese Stelle aus Matthäus uns anschauen. Da sagt Jesus, die Schriftgelehrten und Pharisäer sind dazu eingesetzt, euch das Gesetz von Mose auszulegen. Richtet euch nach ihren Worten und tut alles, was sie euch sagen. Steil, oder? Tut alles, was sie euch sagen. Nehmt euch aber kein Beispiel an ihren Taten, denn sie halten sich selbst nicht, denn sie halten selbst nicht ein, was sie von den anderen verlangen. Jesus spricht den Pharisäern nicht ab, dass sie ihren Glauben nicht ernst nehmen. Er sagt sogar, dass sie häufig das Richtige lehren, aber, und das kritisiert er jetzt eigentlich, darum geht es ihnen. Sie setzen nicht das um, was sie predigen. Ihr Glaube ist theoretisch richtig, aber in der Praxis haben sie noch viel Luft nach oben. Und wenn wir das hören, dann merken wir vielleicht plötzlich, dass wir vielleicht gar nicht so sehr uns unterscheiden von den Pharisäern, wie wir manchmal denken. Der Theologe Dr. Guido Baltes sagt dazu, was Jesus an den Pharisäern kritisierte, war nicht das, was sie lehrten. In den Lehren stimmte Jesus ja weithin mit ihnen überein, obwohl es im Detail der Gesetzesauslegung auch Meinungsverschiedenheiten gab. Was Jesus dagegen an den Pharisäern auszusetzen hatte, war, dass sie oft nicht lebten, was sie lehrten. Und jetzt sagt er etwas Interessantes. Jesus kritisierte an den Pharisäern, was er heute an den Christen auch kritisieren würde. Steile Aussage. Und ich glaube, wenn wir mal ganz ehrlich sind, was Jesus kritisiert, ist ja, ihr lebt nicht das, was ihr lehrt. Und jetzt fragt euch mal ganz ehrlich, kriegt ihr das immer so hin, dass das, was ihr glaubt und vielleicht erzählt, auch wirklich lebt? Ist es nicht manchmal so, dass unser Glaube und unsere Taten wie so eine Schere auseinandergehen? Und ich finde es ganz wichtig, dass wir mal ganz ehrlich uns dem stellen, dass wir sagen, wie sieht denn unsere Realität, unser Glaubensvollzug aus? Und dass wir uns dann mal eingestehen, ja, so ist es. und dass wir es nicht so machen wie die Pharisäer, das war nämlich auch ihr Problem. Sie haben es geleugnet. Er sagt, nö, wir sind das nicht. Aber sie waren es. Unser heutiger Bibelabschnitt aus dem Lukas-Evangelium, der kann uns helfen, dass wir ehrlicher vor uns und auch vor Gott werden und dass wir dann unseren Glauben eine Einheit werden lassen zwischen dem, was wir glauben und was wir tun. Wir steigen mal in diesen Abschnitt ein, wo Lukas eine Begegnung beschreibt, die Jesus mit dem Pharisäer Simon hatte. Da heißt es, ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus ging in sein Haus und legte sich zu Tisch. In derselben Stadt lebte eine Frau, und das ist die Erklärung, die als Prostituierte bekannt war. Als sie hörte, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war, kam sie mit einem Fläschchen voll kostbaren Salböl. Jesus ist vom Pharisäer Simon in dessen Haus zum Essen eingeladen. Und plötzlich taucht da eine Frau auf, die man eigentlich bei so einem frommen Mann gar nicht erwarten würde. Denn sie ist eine stadtbekannte Prostituierte. Der Grund für das Erscheinen ist, dass es damals in Israel üblich war, wenn ein Rabbi in ein Haus zu einer Mahlzeit kam, dann durfte jeder kommen, der das wollte. Und man wollte nämlich, dass diese Menschen den Perlen der Weisheit lauschen konnten. Und das war der Grund, warum diese Frau da war. Im Haus des Simons treffen zwei ganz unterschiedliche Welten aufeinander. Totale Gegensätze. Auf der einen Seite ist da der fromme, scheinbar fehlerlose Pharisäer, der scheinbar keine Sünde begeht und gesellschaftlich hoch angesehen ist. Und auf der anderen Seite ist da die stadtbekannte Prostituierte. Sünderin durch und durch, verachtet, von der Gesellschaft ausgeschlossen. Doch obwohl die zwei Menschen einen totalen Gegensatz bilden, gibt es, wie ich finde, einen noch viel größeren Gegensatz. Und ich würde sagen, das ist der stärkste Gegensatz, den es überhaupt geben kann. Und das ist der Gegensatz zwischen dieser sündigen Frau und dem heiligen Jesus, Gott selbst. Die beiden können eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Doch obwohl zwischen Jesus und der Frau eine unüberwindbare Kluft besteht, passiert nun etwas Einmaliges. Weinend trat sie an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus lag, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Mit ihren Haaren trocknete sie ihm die Füße ab, bedeckte sie mit Küssen und salbte sie mit dem Öl. Diese Frau erkennt, wer Jesus wirklich ist, nämlich, dass sie es mit Gott selbst zu tun hat. Und sie weiß auch, dass sie die Letzte ist, die eigentlich zu dem heiligen Gott kommen dürfte. Ihr musste niemand sagen, dass sie eine Sünderin ist und was sie tut und was sie getan hat. Das weiß sie selbst ganz genau. Doch auf der anderen Seite ist ihr voll bewusst, dass nur der lebendige Gott ihr helfen kann. Nur er kann sie aus ihrem bisherigen Lebenssumpf herausreißen und ihr ein neues, lebenswertes Leben schenken. Und trotz ihrer Sündhaftigkeit, wo sie genau weiß, was mit ihr los ist, was da in ihrem Leben schiefgegangen ist, flieht sie nicht vor Jesus, sondern sie fühlt sich von ihm ungemein angezogen. Genau wie die Gegensätze von einem Magnet, wo es Plus und Minus geht, zieht das die Frau unbändig an. Jesus übt eine Anziehungskraft auf sie aus. Und es ist damals wie heute, wenn Menschen fühlen sich durch die Nähe Jesus voll angezogen. Auch wenn sie die schlimmsten Sachen gemacht haben. Weil sie erleben seine Liebe, die sich dann in Barmherzigkeit und Annahme ausdrückt. Und ich sage euch ehrlich, als ich mir so darüber Gedanken gemacht habe, wie sich diese Frau von Jesus angezogen fühlt, habe ich mich gefragt, wie sieht es denn bei mir aus? Wie ist das mit Menschen, die bewusst in Sünde leben und denen ich dann begegne? Fühlen die sich in meiner Gegenwart auch angezogen oder haben sie das Gefühl, der lehnt mich innerlich ab? Ich weiß das nicht immer. Das merken wir manchmal nicht. Aber ich fand das ein interessanter Gedanke, sich darüber Gedanken zu machen. Fühlen sich Menschen in meiner Gegenwart angezogen, obwohl sie Schlimmes gemacht haben? Oder haben sie gleich Angst, ich lehne sie ab, der gehobene Zeigefinger, wie lebst du? Aber es geht nicht nur darum, dass Jesus will, dass die Menschen sich jetzt wohlfühlen und angenommen fühlen, weil sie es in der Gesellschaft vielleicht nicht erleben. Es geht ihm nicht um ein Wellnessprogramm für die gestressten Seelen, sondern es geht ihm um viel mehr. Er möchte, dass Menschen in seiner Gegenwart heil werden. Sie sollen befreit werden von ihrer Sünde, befreit von Dingen, die sie zur Sünde treiben und befreit, um ein anderes, sinnvolles Leben führen zu können. Ein Leben, das Gott für sie bereithält und sagt, das wünsche ich mir für dich. Und genau das bewirkt diese Begegnung, die die Frau mit Jesus hat. Als sie vor Jesus steht, bricht alles aus ihr heraus. Ihr wird ihr ganzes verfuschtes und gescheitertes Leben bewusst und die Schuld, die sie auf sich geladen hat. Sie ist so überwältigt, dass sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten kann. Es ist praktisch so, ihr ganzer Lebensmüll, der kommt aus ihren Tränen raus. Doch das sind nicht nur Tränen der Trauer, sondern das sind auch Tränen der Freude, die diese Frau vergießt. Sie erfährt in diesem Moment, dass Gott ihr alles, was sie bisher getan hat, auf einem Schlag vergibt und ihr jetzt eine Möglichkeit gibt, dass sie ein völlig neues Leben anfangen kann. Und deswegen zerbricht sie dann das sehr teure Alabastergefäß, das wie damals viele Jüdinnen so um den Hals trugen, und sie gießt dieses wertvolle Öl Jesus auf die Füße. Mich hat es bewegt, wie diese Frau zu Jesus kam, obwohl sie wusste, dass sie Sünder ist. Und ich habe mich auch gefragt, was machen wir, wenn wir gesündigt haben? Fliehen wir vor Jesus, weil wir uns vor uns selbst und ihm schämen, weil wir denken, das, was wir gemacht haben, das kann er mir niemals vergeben? Denken wir vielleicht auch von uns, ein guter Christ darf sowas nicht machen, aber das ist jetzt passiert? Sind wir vielleicht sogar davon überzeugt, dass wir so gut sind und dass wir Gottes Gnade nicht nötig haben? Oder kommen wir zu Jesus, weil wir genau wissen, dass es keinen besseren Ort gibt, wo wir hingehen können? Der Ort, wo wir Verständnis, Annahme, Vergebung, Heilung, Befreiung und einen Neuanfang erfahren dürfen. Der Pharisäer Simon, der sich das Ganze so anschaut, der begreift eigentlich gar nicht, was da jetzt so abgeht. Er begreift nicht, wer Jesus ist. Er begreift aber auch nicht, wie seine eigene Situation, wie seine eigene Stellung vor Gott ist. Und deswegen denkt er sich selbst, wenn dieser Mann, also Jesus, das war die falsche Richtung. Machst du oder ich mach's ja. Genau. Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Sie ist schließlich eine standbekannte Hure. Und Jesus, der spricht das ja nicht offen aus, der Simon, aber Jesus erkennt, was der Simon denkt. Und dann beginnt Jesus ein Gleichnis zu erzählen. Und es kommt zu einem Gespräch zwischen ihm und Simon. Da heißt es, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erließ er beide ihre Schulden. Welcher von ihnen wird ihm wohl dankbarer sein? Simon antwortete, ich nehme an, der ihm mehr geschuldet hat. Du hast recht, sagte Jesus. Sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung. Sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf mit Öl gesalbt, Sie aber hat mit kostbarem Öl meine Füße gesalbt. Darum sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden. Eben deshalb hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Jesus spricht hier zuerst mal die fehlende Gastfreundschaft von Simon an. Es war damals in Israel üblich, dass man seine Gastfreundschaft in drei Gesten zum Ausdruck brachte. Zuerst legte man als Gastgeber den Gast die Hand auf die Schulter und dann gab man ihm zur Begrüßung den Friedenskuss. Und als nächstes wurde ihm, wenn er sich zum Tisch, man hat sie ja hingelegt und die Füße weg vom Tisch gehalten, hat man ihm seine Füße gewaschen, die Schuhe ausgezogen und Füße gewaschen. Das hat man gemacht, weil damals die Straßen in Israel eben nicht wie bei uns gepflastert waren, sondern die waren ungepflastert und das waren staubige Wege. Und man hat nur Sandalen getragen, also der Staub war auf den ganzen Füßen. Und dann reinigte man die Füße und das hat die Füße gereinigt und auch natürlich auch gleichzeitig den Gast erfrischt. Und das Letzte, was man auch noch tat, war, dass man einen süß duftenden Weihrauch verbrannte oder etwas Rosenöl auf dem Kopf des Gastes tropfte. Und es war Anstand und gute Sitte, dass man diese drei Dinge machte als Gastgeber. Doch genau diese Achtung bringt Simon Jesus nicht entgegen, auch wenn er Jesus als Rabbi, als Lehrer betitelt. Die fehlende Gastfreundschaft macht etwas deutlich, nämlich dass Simon letztendlich überhaupt nicht verstanden hat, wer Jesus eigentlich ist. Für ihn ist er nur irgendein Rabbi, aber nicht Gott selbst. Denn wenn er das verstanden hätte, dann hätte doch alles gemacht, dass er die Gastfreundschaft, die man normalerweise jemandem gibt, angeboten hätte. Und er hätte das vielleicht noch getrumpft, aber er macht ja nicht mal das Normale, was der Standard der Gastfreundschaft damals bedeutet. Er ist weit darunter. Das ist eigentlich eine Beleidigung, die er macht gegenüber Jesus. Wie wenig er in Jesus Gott sieht, wird weiter daran deutlich, dass er Jesus die prophetische Gabe abspricht, weil Jesus ja scheinbar nicht erkennt, dass diese Frau eine Hure ist. Und schließlich sieht er nicht, dass Jesus der Frau die Sünden vergibt. Andere sagen, wenn nicht Gott kann Sünden vergeben? Jesus vergibt die Sünden, was maßt er sich da an? Aber das erkennt Simon nicht. Und indem er nicht erkennt, wer Jesus ist, bricht er ganz unbewusst eigentlich das wichtigste Gebot, das die Bibel kennt, und das ist das Doppelgebot der Liebe. Zum einen liebt er Jesus nicht, der ja Gott ist, und er dient ihm nicht mit allem, was er hat und was er kann und was er ist. Und zum anderen zeigt er auch nicht die Liebe gegenüber dieser Frau, sondern er verachtet sie. Und jetzt sind wir wieder an einem spannenden Punkt. Wir haben uns den Simon angeguckt und dann denken wir, ach, dieser Simon, das ist ja schon ein ganz schöner, na, ich weiß nicht. Also besonders fromm ist der nicht. Was bildet der sich ein? Und merkt ihr, was da passiert? Wir stellen uns schon wieder über Simon und sagen, so wie der Simon bin ich ja nicht. Und ich glaube, vielleicht stimmt das nicht ganz. Also wenn ich mal in mich hineinschaue, dann stelle ich manchmal fest, dass ich genauso denke wie der Simon. Also nicht in der Form, dass ich nicht weiß, wer Gott ist, wer Jesus ist. Und dass ich nicht liebe, ich liebe Jesus. Und ich weiß, er ist Gott hundertprozentig. Aber in meinem Verhalten gegenüber anderen Menschen. Wenn ich zum Beispiel so einen Obdachlosen auf der Straße sehe, dann packt mich eigentlich nicht die Barmherzigkeit, sondern ich merke, wie ich dann so denke, ne, der wird ja wahrscheinlich für sein Unglück selbst verantwortlich sein. Oder gestern bin ich nach Hause gefahren, ich war in Gießen, bin mit dem Zug nach Hause gefahren und ich steige in den Zug ein, das war ziemlich voll. Und dann habe ich gemerkt, da ist noch ein Platz frei und ich setze mich dorthin und ich sitze gegenüber jemanden. Und als ich mich hingesetzt habe, dachte ich, gibt es denn nicht irgendwo anders noch einen Platz frei? Das war so einer, wo man genau gemerkt hat, der ist psychisch krank, der hat sich komisch verhalten und irgendwie. Und ich habe gedacht, ach, was ist denn das? Was ist das für ein komischer Typ? Und merkt ihr, das ist so ein Denken, das ich dann habe, ich weiß nicht, ob ihr es habt, aber so, wo ich denke, ich bin ja besser als der und ich will nichts mit dem zu tun haben. Oder wenn jemand nicht so fromm lebt, wie ich das meine zu tun, und dann kann es ganz schnell passieren, ich halte mich ja für frömmer. Und in allen diesen Situationen erhebe ich mich innerlich, das würde ich nie zeigen, aber innerlich, und dann blicke ich so auf die Menschen herunter und übersehe, wie Gott mich eigentlich sieht. Nie wie ich mich sehe oder andere, sondern wie Gott mich eigentlich wirklich sieht. Und ich finde das Interessante, Jesus deckt mit diesem Gleichnis meine und auch Simons und vielleicht auch eure falsche Sicht auf. Er beschreibt in dem Gleichnis zwei Personen. Die beiden hatten Schulden. Umgerechnet hatte der eine etwa anderthalb Monatsgehälter Schulden und der andere hatte anderthalb Jahresgehälter Schulden. Aber das, jetzt fangen wir auch schon an zu rechnen, wie viel habe ich denn, kann ich das zahlen? Nee, das spielt überhaupt keine Rolle, wie hoch die Schulden sind. Für beide war das so hoch, dass sie das eben nie in ihrem Leben abbezahlen können. Die Schulden waren nicht begleichbar. Und was das Gleichnis auch noch zeigt, es ist natürlich so, dass Jesus jetzt mal einen Unterschied macht mit den Sünden. Wir sagen ja immer, der eine hat einen Bonbon geklaut, der einen Mord, das sind die ist alle schuldig. Nein, Jesus sagt, es gibt eine Gewichtung auch in den Schulden. Und es ist klar, dass Adolf Hitler zum Beispiel viel mehr Schuld auf sich geladen hat als Mutter Teresa, die ja im Leben wahrscheinlich nie einen Menschen getötet hat, sondern tausend von Menschen Leben geschenkt hat, Leben gefördert hat und ihr Leben geopfert hat. Aber obwohl es da wirklich einen Unterschied gibt, gibt es einfach, und das macht Jesus deutlich, hat jeder Mensch eine Schuld vor Gott. Und die ist so groß, dass wir das je nicht abbezahlen können. Und das müssen wir uns bewusst. Jeder von uns, egal wie wir sind, wir haben alle eine Schuld vor Gott und wir haben keine Chance eigentlich. Und Simon hält sich für gut genug für Gott und deswegen verachtet er diese Frau. Er guckt auf sie herunter. Aber, und das ist das Entscheidende, dass wir das begreifen, das ist keine harmlose theologische Verirrung, wo man sagen kann, naja, das ist ja mal was, was er so denkt. Nein, wie er denkt, das ist lebensbedrohlich. Weil letztendlich, weil er nicht erkennt, wie sehr er eigentlich Jesus braucht, spricht er sich selbst das Urteil. Jesus sagt, wer nicht an mich glaubt, der hat sich selbst schon verurteilt. Und das ist eigentlich das Dramatische an dieser Geschichte. Die Frau dagegen weiß, wer sie ist und wer Jesus ist. Und sie macht das richtig, sie liefert sich Jesus ganz aus, total aus. Und deswegen spricht Jesus ihr dann diese Worte zum Schluss zu: Dein Vertrauen hat dich gerettet. Sie erfährt, dass ihre Sünde komplett vergeben sind. Sie bekommt die Möglichkeit geschenkt, bei Null wieder anzufangen. Und dann sagt Jesus noch etwas, was wir vielleicht gar nicht so besonders finden. Jesus sagt, geh hin in Frieden. Ich weiß nicht, wie das für euch klingt. Bei mir klingt das so ein bisschen, naja, liebe Frau, mach's gut. Ich wünsche dir alles Gute in deinem weiteren Leben. Und vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwann mal. Aber wenn nicht, wünsche dir alles Gute, geh in den Segen Gottes. Das ist hier nicht, was Jesus sagt. Das Faszinierende an dieser Aussage ist, dass Jesus sie im Frieden Gottes entlässt. Und das bedeutet einerseits, sie erfährt den inneren, tiefen, göttlichen Frieden. Den erlebt sie. Und dann passiert noch mehr. Jesus in der Person geht mit der Frau, mit dieser Person mit. Das bedeutet, Jesus, Gott ist, egal wo sie hingeht, immer anwesend. Er begleitet sie und er geht mit ihr, egal was da kommt. Und wenn wir uns fragen, was sagt die Geschichte uns, dann glaube ich, dass Jesus uns mit dieser Geschichte dazu einlädt, dass wir unsere selbstgerechte und manchmal pharisäische Haltung mal ablegen, dass wir sie abgeben und dass wir uns verändern lassen von Jesus. dass wir vielmehr noch begreifen, wie sehr jeder von uns auf die Gnade angewiesen sind. Und dass wir aus dem Grund auch dankbarer werden vor Gott und sagen, was hast du für mich getan? Wenn wir immer noch pharisäisch auf andere herunterschauen, dann haben wir vielleicht noch gar nicht richtig bewusst gemacht, was es bedeutet, unter der Gnade Gottes zu leben. Aber es ist ein Geschenk, was Gott uns machen will. Amen. Wir haben es gerade gehört, die Frau in dem Gleichnis, die hat erfahren, dass ihr Erlöser lebt und dass der Erlöser mit ihr weitergeht.